Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Und im April 2025 gibt es nun eine weitere Folge mit dem Schwerpunkt Moderecht. Mein Name ist Martin Schirmbacher, ich bin Partner im Team IT bei Herting Rechtsanwälte und damit heute offensichtlich in der Minderheit, denn schon mein Co-Host Fabian Reinholz ist IP-Rechtler. Hallo Fabian, schön, dass du schon wieder hier bist.
Ja, hallo Martin, freut mich auch sehr.
Und auch heute sind wir nicht alleine, sondern zwei weitere Referierende unseres Moderechtstags werden einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, was uns alle bei diesem Branchenevent erwartet. Bei uns sind nämlich Dr. Sophie Derfler und Professor Dr. Felix Buchmann. Hallo erst einmal an euch. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ja, dann soll ich mal den Einstieg machen. Ich erzähle mal erstmal kurz, was der Moderechtstag eigentlich ist. Was es damit auf sich hat, es geht um eine Veranstaltung, die am 21. Mai diesen Jahres, also sehr, sehr bald schon, hier in Berlin stattfindet, bei uns in den Kanzleiräumen. Das ist eine Veranstaltung, die aber auf mehreren Schultern liegt. Wir sind quasi die Gastgeber. Event findet eben bei uns statt. Es kommen auch ein paar Referentinnen und Referenten aus unseren Reihen. Einen wesentlichen organisatorischen Anteil und Verantwortung liegt aber bei R&W Fachkonferenzen. Die muss man also in Juristenkreisen jedenfalls eigentlich gar nicht groß vorstellen. R&W Fachkonferenzen bietet Fachkonferenzen, ja, so wie der Name schon sagt, Kongresse und Seminare zu verschiedenen Rechtsthemen an und gehört zur DFV Mediengruppe. Und organisatorisch und inhaltlich begleitet wird die Veranstaltung zudem von der Textilwirtschaft. Die muss man eigentlich auch gar nicht groß vorstellen. Das ist das große deutsche Wirtschafts- und Modemagazin schlechthin, auch zur DFV Mediengruppe gehörend. Den Moderechtstag veranstalten wir dieses Jahr bereits das zweite Mal. Wir haben im letzten Jahr den Piloten gestartet und würden uns freuen, das Event dann am Rechtsmarkt etablieren zu können. Das ist jedenfalls das erklärte Ziel aller Beteiligten. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Juristen aus Unternehmen, aus Kanzleien auch, aber auch an Menschen aus der Fashionbranche, die nicht Juristen sind. Die sind auch sehr willkommen und können, glaube ich, auch viel mitnehmen aus dem Programm. Auch Vertreter aus Politik und Medien waren schon beim letzten Mal mit dabei. Was haben wir da für Themen? Das ist ein buntes Gemisch aus den Bereichen Marken- und Urheberrecht. Wir haben was zum Reputation Management dabei. Fake Shops ist ein Thema. KI, Datenschutz. Wir haben Referenten dazu Themen wie Textilkennzeichnungspflichten, Produktsicherheit, Ökodesignverordnung. Der German Fashion Modeverband wird gleich mit drei Referenten am Start sein. Und es ist jemand dabei zum Thema Zölle. Und das ist ja zufällig momentan das wohl heißeste Buzzword auf dem Planeten.
Ja, schon wieder nicht mehr, wenn das dann soweit ist, haben wir wieder bei 0%.
Wer weiß. Ja, aber das geht ja wie eine Achterbahn. jedenfalls kann es sein, dass wir für den Slot da etwas mehr Zeit einplanen müssen. Ich habe ganz bewusst ein Thema unterschlagen, nämlich das Thema, das ihr, Sophie und Felix, dankenswerterweise übernehmen werdet. Ich sag jetzt einfach mal so schlagwortartig Modeplatzierung im TV und rechtliche Fragen dazu. Wir kommen aber natürlich dazu gleich ein bisschen näher. Dann würde ich mal anfangen, Sophie, dich kurz vorzustellen. Du bist promovierte Juristin und arbeitest seit circa 1,5 Jahren als Legal Counsel bei der ProSiebenSat.1 Mediagruppe. Die kennt man auch natürlich. Dazu gehören Sender wie ProSieben, Sat.1, aber auch Kabel 1, Six, ProSieben Max und mehrere Sparten- und Pay-TV-Kanäle. Und du warst vorher mehrere Jahre in Kanzleien tätig, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, beziehungsweise hast dort Referendarstationen verbracht und hast davor an der wunderschönen Uni Passau studiert. Und ich freue mich sehr, dich am 21. Mai dann hier zu haben und natürlich auch heute im Podcast. Das war hoffentlich richtig. Also wenn da irgendwas nicht stimmte, dann einfach berichtigen.
Nee, absolut, absolut richtig zusammengefasst. Ich freue mich auch sehr, euch dann in Berlin nochmal persönlich kennenzulernen. Also und bin auch sehr froh, heute hier zu sein, um mit euch ein bisschen über Werberecht und Mode zu sprechen.
Prima. Bevor wir dazu kommen, noch zum Felix, Professor Dr. Felix Buchmann, Rechtsanwaltskollege und Partner bei Dornkamp, Rechtsanwälte in Stuttgart, ein guter Bekannter beim DFV, besonders bei der K&R, viel zitierte Aufsätze zum Fernabsatzrecht jedes Jahr. Felix hat gleich 3 Fachanwaltstitel, erstaunlicherweise, nämlich für IT-Recht, für Urheber- und Medienrecht und für Handels- und Gesellschaftsrecht. Hallo Felix, schön, dass du Zeit findest, hier einen kleinen Preview zu geben.
Ja, vielen Dank, Martin. Wir kennen uns ja schon und Fabian, ich freue mich, obwohl ich deinen Namen schon seit gefühlt 100 Jahren kenne und immer wieder lese, haben uns ja noch nie persönlich gesehen. Freut mich auch, wenn wir uns dann bald in Berlin persönlich kennenlernen.
100 Jahre.
Danke, dabei bin ich noch gar nicht so alt.
Doch, ich glaube schon.
Nur gefühlt 100 Jahre.
Ja, genau. Genau, ja, Fabian, dann vielleicht zu dir, vielleicht steigen wir mal ein mit den rechtlichen Themen.
Genau, ich lege mal los mit Sophie und zum lockeren Einstieg würde mich mal interessieren, als 100 Jahre im Anwaltsberuf tätiger Jurist, was denn eigentlich deine Entscheidung motiviert hat, diese Anwaltslaufbahn, die sich ja irgendwie in deiner Ausbildung so ein bisschen anbahnte, dann doch zu verlassen und in ein Unternehmen zu gehen? Ich sag kurz, warum ich das frage, weil das natürlich bei uns und generell so auch am Kanzleimarkt durchaus immer so eine Sache ist. Kanzleien strugglen durchaus etwas dabei, gute Leute nicht nur zu bekommen, sondern auch zu behalten. Und auch wir kennen natürlich das Phänomen, dass uns Kolleginnen und Kollegen in der Vergangenheit auch Richtung Unternehmen verlassen haben. Deswegen würde mich mal da so deine Sichtweise interessieren.
Ja, genau. Ich habe eben im Medienrecht promoviert und dadurch war dann und auch im Medienrecht mein Schwerpunkt gemacht und dadurch war natürlich schon für mich so ein bisschen klar, okay, Medienrecht it is. Ich suche einen Job irgendwie im anwaltlichen Medienrecht eigentlich und hatte dann eben auch Stationen und Arbeiten ganz im klassischen Presseäußerungsrecht in der Anwaltskanzlei, was natürlich auch ein sehr schnelles Geschäft und ein Geschäft ist, wo man jederzeit abrufbar und anrufbar sein muss von der Mandantschaft. Dann hat sich meine Ausbildung zum Ende geneigt mit dem zweiten Staatsexamen und ich stand so ein bisschen vor dem Moment, so was mache ich mit meiner Zukunft im Medienrecht. Und gut, ich wohne halt in München, muss man auch sagen, und München war für mich so als Wohnort schon gesetzt. Und in München gibt's jetzt nicht eine unglaubliche Flut an medienrechtlich ausgerichteten Kanzleien, das muss man auch ganz klar sagen, mit denen stehe ich zwar in guten Kontakt so, aber das ist jetzt nicht, dass hier regelmäßig Jobangebote im Medienrecht auftauchen oder im Presseäußerungsrecht und im Rundfunkrecht. Und dann habe ich dieses Jobangebot von ProSieben gesehen und dachte mir so, oh wow, Unternehmensjuristin, das hatte ich noch so gar nicht auf dem Schirm. Da bewerbe ich mich doch mal drauf und hatte dann das große Glück, mit meinem jetzigen Chef sofort ein Gespräch zu führen, was so offen und freundlich und willkommen heißen schon im ersten Gespräch war, dass mich das dann auch vollends überzeugt hat, das als Job-Einstieg zu machen. Und was für mich noch so ein Punkt war, im Unternehmen ist es natürlich schon so, ab dem ersten Tag hatte ich da meinen eigenen Bereich. Ich habe meine Business Units, ich habe meine Formate, die ich betreue. Und natürlich habe ich viele Kollegen und Kolleginnen, die super viel wissen und immer hilfsbereit sind und einen unterstützen. Aber es ist meine Verantwortung, diese Dinge, die Anfragen zu beantworten. Und genau, das hat mich sehr gereizt, nachdem ich eben schon ja eine lange Zeit durch die Promotion und durch die viele wissenschaftliche Mitarbeit, die ich seit dem 4. Semester gemacht habe, das Gefühl hatte, ich ich möchte jetzt richtig einsteigen und anpacken und nicht nochmal in so eine typische anwaltliche Associate-Ausbildung einsteigen, die man ja in vielen größeren Kanzleien dann auch erfährt.
Das heißt, du bist dann, du hast dann da im Prinzip deinen eigenen Bereich, deckst du den komplett alleine ab? Und wenn ja, was ist es? Du bist im Prinzip die, ja, quasi die Inhouse-Anwältin für verschiedene Formate aus eurem Spektrum, aus dem Spektrum des Senders, oder wie kann man sich das vorstellen? Und machst dann da alles oder nur ganz bestimmte gezielte Fragen wie Wettbewerbsrecht oder so?
Genau, also wir sind in unterschiedliche Teams aufgeteilt natürlich und auch, also ich bin in zwei Teams verankert. Ich bin zum einen eben im klassischen Media Law Team verankert, das ist die Formatbetreuung, und da betreuen wir Redaktionen bei der Erstellung ihrer Formate. Das sind natürlich werberechtliche Fragen viel, eben wie integrieren wir Werbung in die Formate, was kann man umsetzen, was kann man vielleicht auch nicht umsetzen, aber natürlich auch rundfunkrechtliche Fragen, redaktionelle Sorgfaltspflichten, Verdachtsberichterstattung, je nach Format eben. Das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Dann haben wir natürlich ja auch so Reality-Show-Formate, da geht es dann vielleicht manchmal darum, wie inwiefern dürfen Leute andere Leute im Fernsehen beleidigen oder wie viel Gossip darf man im Fernsehen ausstrahlen über andere Personen. Und genau, und dann haben wir natürlich auch unsere Investigativformate bei ProSieben, wo es genau dann auch um die Beratung im Bereich der Verdachtsberichterstattung geht. Und dann habe ich noch einen Arbeitsteil, der sich im Bereich der Monetarisierung befindet. Da betreue ich ganz viel von unserem Monetarisierungsgeschäft, was nicht Kerngeschäft ist, also nicht Premium-Werbezeitenverkauf, also beispielsweise Restwerbezeitenverkauf. Aber wir haben ja auch ein großes Lizenzgeschäft für alle unsere Marken. Beispielsweise betreue ich auch das Eventgeschäft von ProSieben. Also wir jetzt aktuell nächste Woche, jetzt morgen beginnen die BMW Open in München. Das ist zum Beispiel auch ein Event, was die ProSieben-Gruppe organisiert, und da mache ich auch Verträge dafür.
Okay, gut, das klingt ja sehr, sehr umfassend.
Ja, ein bunter
Strauß. Und eben auch nicht monothematisch, ne? Das ist ja immer so ein bisschen das, nach dem Motto, man hat nur einen Mandanten. Das ist ja das, was uns, jedenfalls mich stören würde, wenn ich in-house bin, dass ich sozusagen immer für die gleichen Leute tätig bin, nämlich um mein Unternehmen. Aber du hast dann eben schon einen bunten Strauß. Wie viel seid ihr insgesamt bei euch in der Rechtsabteilung?
Das ist eine gute Frage. Also unsere Rechtsabteilung ist natürlich recht groß. Sie besteht aus einem Entertainment-Bereich und auch einem Corporate-Bereich. Ich würde mal vermuten, wir sind so 30 Volljuristen und Juristinnen.
Okay.
Ja.
Okay. Du hast ja im Prinzip eigentlich auch schon selber die Überleitung zu deinem Thema gemacht, zu dem du auf dem Moderechtstag vortragen wirst, nämlich Platzierung von Mode in den verschiedenen TV-Formaten. Also ich gehe mal davon aus, dass das sozusagen auch ein Geschäft ist, mit dem ihr euch auch finanziert. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen. Also so ein bisschen hatte ich damit auch schon zu tun. Das heißt, ich gehe mal davon aus, es geht um Werbekennzeichnungspflichten beziehungsweise um die Frage redaktionelle Werbung oder Trennung von Redaktion und Werbung. Davon sind die auch die TV-Medien ja natürlich betroffen. Was machst du da? Was fällt da bei dir an? Und wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Also natürlich mussten alle Leute, die im Fernsehen sind, irgendwelche Kleidung tragen. Wir haben natürlich auch Formate, gerade jetzt bei uns bei ProSieben, die sehr fashionlastig sind. So, unser Leuchtturmformat Germany's Next Topmodel fällt, glaube ich, jeder Zuhörerin hier sofort ein. Und es ist so, dass wir tatsächlich, also viel der Mode kommt eher über Produkt, Produktionsbeihilfen oder Produktionshilfen zu uns. Das ist dann Ausstattung, die zur Verfügung gestellt wird, die nicht jetzt, sage ich mal, eine Werbung im Sinne des Medienstaatsvertrages ist, sondern also da gibt es ja eben eine Abgrenzung zwischen, ob man dann eine Produktplatzierung schon hat oder ob wir noch uns im Ausstattungsrahmen befinden. Und genau, also eine Produktplatzierung wäre eine klassische Werbeform, die auch im Medienstaatsvertrag definiert ist. Und genau, in der Regel haben wir aber eine Ausstattung. Also eine kostenlose Produktionshilfe.
Ja, Sophie, vielleicht ein Schritt zurück für die, die jetzt nicht so firm sind. Warum ist es überhaupt ein Problem? Also was ist sozusagen das rechtliche Problem daran, warum ihr euch da Gedanken dazu machen müsst?
Das hängt vor allem mit der Kennzeichnungspflicht auch zusammen. Also man muss natürlich Werbung, wie ihr gerade schon gesagt habt, transparent auch den Zuschauenden kenntlich machen. Eine Produktplatzierung ist ganz klar vorgeschrieben. Ein Format, was durch Produktplatzierungen unterstützt ist, muss mit einer sogenannten P-Kennzeichnung versehen werden. Das heißt, es muss immer am Anfang und vor jedem Einstieg nach der Werbung wieder dieses P, was oft dann in der Ecke erscheint und dann unterstützt durch Produktplatzierung, gekennzeichnet sein. Wenn wir jetzt nur eine reine Ausstattung haben, sind wir nicht verpflichtet, das sozusagen mit einer P-Kennzeichnung zu versehen, außer, und das ist im Modebereich natürlich der Fall oftmals, wenn die Ausstattung einen bedeutenden Wert hat. Und gerade wenn wir jetzt von High Fashion sprechen, dann sind wir da sehr, sehr schnell in einem bedeutenden Wert. Ein bedeutender Wert liegt also ab 10.000 Euro auf jeden Fall vor. Und da sind auch alle Produkte des einen Ausstatters zu summieren. Also wenn jetzt vielleicht nicht ein Kleid oder ein Anzug 10.000 Euro kostet, aber es sind mehrere Anzüge oder Kleider gestellt und die insgesamt 10.000 Euro kosten, dann sind wir auch wieder in der Pflicht drinnen, das eben zu kennzeichnen.
Ich bin ja Kind der 70er, 80er Jahre und ich kann mich noch gut...
Nach der 30er, nach der Rechtschreibung. Ja,
ich stelle das jetzt hier nochmal richtig. Ja, also nachher sage ich auch noch mein richtiges Alter. Ich bin mit Wetten, dass groß geworden und ich kann mich immer erinnern, dass ich da saß und dann saß dort im Fernsehen Thomas Gottschalk mit seiner Couch und den ganzen Promis da drauf und Thomas Gottschalk ist immer ganz aufgeregt geworden, wenn irgendjemand von seinen Gästen da erzählt hat, welche Automarke er gerade fährt oder in welchem Hotel, welcher Hotelkette er gerade wohnt. Und erzählte dann immer, ja, Schleichwerbung hier dürfen wir nicht machen. Ich habe das lange nicht verstanden, warum das so ein Problem ist. Das sollen die Leute doch einfach erzählen. Dann später habe ich es natürlich verstanden, als ich dann auch die Rechtsgrundlagen kennengelernt habe und die dahinterstehende Absicht des Gesetzgebers, dass eben den Verbrauchern klarzumachen, jetzt wirst du gerade beworben und jetzt wirst du eigentlich nicht beworben. Frage noch, weil du sagtest zur Ausstattung und Produktplatzierung, vielleicht auch mal für unsere Hörer, also wenn da jetzt Gäste sowas erzählt haben oder wenn da beispielsweise Flaschen auf dem Tisch stehen, Getränkeflaschen und man sieht ganz ganz deutlich das Label, ist das dann ein Fall von Produktplatzierung oder ist das noch Ausstattung?
Das ist, sagen wir so, ist jetzt nicht so klar zu beantworten, weil es natürlich auch immer auf eine Umsetzung ankommt. Also wir achten natürlich schon darauf, dass wenn wir eine Ausstattung haben, dass Label nicht sichtbar sind, insbesondere beispielsweise keine sogenannten Beauty-Shots auf die Produkte gezeigt werden. Wenn Beauty-Shots dabei sind oder eben Label so sehr deutlich im Vordergrund sind, spricht das mehr für eine Produktplatzierung. Wenn aber natürlich das gesamte gesamte Sendung ja schon mit einem P gekennzeichnet ist, dann kann man am Ende manchmal nicht nur vom Anschauen, sage ich mal, erkennen, welche Produkte dann wirklich geplaced sind, weil es natürlich immer sein kann, dass ein Produkt reinrutscht, was möglicherweise zu auffällig auch dargestellt wird. Und das ist aber jetzt grundsätzlich auch gar kein Problem, weil wir ja eine Kennzeichnung drauf haben. Also rechtlich haben wir da dann kein Problem. Eine Ausstattung erkennt man in der Regel auch daran, dass ein Ausstatterhinweis gegeben wird, weil natürlich, also es ist zwar eine kostenlose Produktionshilfe, wir machen das aber schon auch im Rahmen eines Tauschgeschäfts mit einem kleinen sozusagen Mediabarter, wo am Ende dann in der Abspannnennung genannt wird, mit freundlicher Unterstützung von dem folgenden Modelabel oder der folgenden Firma. Und daran kann man dann auch erkennen, beispielsweise, dass Klamotten oder möglicherweise das Wasser eine Ausstattung war und eben kein Product Placement.
Okay, das, also,
ich wollte noch ganz kurz, weil es beim Influencer-Marketing ja genauso ist, was ich so ein bisschen schwierig finde an der Kennzeichnungspflicht ist, ich erfülle die Kennzeichnungspflicht, indem ich Werbung hinschreibe oder eben ihr Produktplatzierung und dann bin ich quasi vogelfrei, obwohl doch eigentlich den Zuschauenden, wenn sie drüber nachdenken, die haben ja nun schon Interesse daran zu erfahren, wo fließt jetzt Geld und oder was haben die halt kostenlos bekommen und was trägt mein Star einfach, weil er es immer trägt, ne? Oder was trinkt der, weil er es immer trinkt oder welche Haribos, um in den 70er Jahren zu bleiben, essen die halt, weil sie immer Haribos essen, ne? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit, finde ich, an der Gesetzgebung da.
Ja, ich stimme dir da auch zu, gerade was das angeht mit der Product Placement Kennzeichnung für Ausstattung von bedeutendem Wert, finde ich das ein bisschen schwierig, weil ja eine Ausstattung eben eigentlich keine Werbung ist und natürlich, also ich finde, dass dem Zuschauer wird nicht klar, dass es sich einfach um eine sehr teure Ausstattung handelt, wenn da dann einfach, weil es eine sehr teure Ausstattung ist, ein Product Placement Sticker sozusagen auf die auf das Format
geklebt wird. Merken die dann erst, wenn sie es selber kaufen wollen.
Ganz
erst dann,
genau.
Sehen sie, dass es wirklich teuer ist.
Naja, du hattest ja auch eben in deiner vorherigen Antwort meine Frage vorweggenommen, was denn das eigentlich den Modelabels bringt, wenn die eine Ausstattung liefern und es ist für den Zuschauer vom Bildschirm überhaupt gar nicht erkennbar, dass woher die Ausstattung jetzt kommt. Aber wenn das natürlich im Nachspann dann erwähnt wird, dann erklärt sich zumindest, dass es vielleicht gewisse Effekte hat, die sich dann auch der Ausstatter da verspricht, ne?
Genau, das ist auch ganz interessant, weil nämlich die Werberichtlinie oder die Werbesatzung, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, ich glaube, die Werberichtlinie sagt zum Ausstatterhinweis, dass ein solcher nur notwendig ist oder nur möglich ist, wenn die Ausstattung nicht schon markenrechtlich, also mit einer Marke erkennbar ist. Jetzt hat man natürlich möglicherweise eine Ausstattung von bestimmten Schuhmarken. Auf den Schuhen ist ganz klar, dass Logo erkennbar. Wir sagen dann aus den Transparenzgründen machen wir trotzdem am Ende einen Ausstatterhinweis, damit dem Zuschauenden klar ist, dass das eben Teil einer Ausstattung war und sagen nicht, beim Gesetz steht ja, wenn das Logo erkennbar ist, dann, oder ist es kein Gesetz, ist die Werberichtlinie, aber da steht, wenn das Logo erkennbar ist, dann müssen wir das nicht oder eigentlich dürfen wir es dann nicht transparent machen. Da legen wir das ein bisschen anders aus, um der Transparenz willen.
Und dann gibt's ja noch, kann ich mich erinnern, ich weiß gar nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber eine Zeit lang war das ganz penetrant. Auf den Hemdkragen von meistens Fußballtrainern tauchten dann immer die eingestickten Namen von irgendwelchen Garagentorherstellern oder so auf. Das ist dann natürlich kein Modeausstatter, aber auch eine Form der Werbeplatzierung.
Auf Mode.
Auf Mode, ja.
Genau,
ja, gut.
Dazu kann ich natürlich auch noch erzählen, dass Fragen, die uns manchmal erreichen, gerade auch bei Reality-Formaten sind, ob denn diverse Reality-Stars, die natürlich ihre eigenen Modelabel mittlerweile gegründet haben, das im Fernsehen tragen dürfen mit irgendwelchen großen Aufdrucken. Da ist natürlich immer die Sache so, grundsätzlich bilden wir damit ja nur Realität ab. Also wenn die das auch in ihrer Freizeit, sag ich mal, ununterbrochen nur in ihrer eigenen Modemarke zu sehen sind, dann ist das ja nur eine Abbildung der Realität. Es gibt ja auch kein komplettes Verbot davon, jetzt T-Shirts, Pullover, wie auch immer, mit dicken Markenaufdrucken im Fernsehen zu senden. Aber natürlich ist es für uns auch immer eine monetäre Frage, weil wir natürlich jetzt auch klar mit Werbeintegration in Sendungen Geld verdienen. Und wenn die Leute das dann freiwillig tragen, nun ja.
Ich erinnere mich noch, wie Mario Götze, als er frisch zu Bayern gegangen war, auf der Pressekonferenz mit einem Nike-Shirt saß und also wirklich übergroß auf der Brust dieses Logo prangte, beim bekanntermaßen mit Adidas verbandelten FC Bayern. Das war, glaube ich, damals auch nicht der allerglücklichste Einstieg. Kannst du noch ganz kurz sagen, was, wenn ihr da Verstöße habt, was kann euch da als Sender drohen?
Also das interessiert sowohl die Landesmedienanstalten, die ja den Medienstaatsvertrag sozusagen einhalten, die uns dann oder kontrollieren, unsere Einhaltung des Medienstaatsvertrags kontrollieren, dass die uns dann mit einer Beanstandung in der Regel anschreiben erstmals und genau, dann können wir uns dazu natürlich äußern und dann treffen die eine Entscheidung, die dann auch mit einem Bußgeld bewährt ist, wenn sie dann negativ bei uns ausfällt. Der Werberat kann auch aktiv werden. Der hat jetzt keinen Bußgeldkatalog in der Art und Weise, aber der rügt eben uns dann auch im Zweifel oder alle Medienhäuser, die so etwas tun würden.
Prima. Gut, Felix, jetzt hast du hier 20 Minuten Schweigen zugehört.
Das war aber sehr spannend.
Vielleicht mal zu dem, was du so machst, vielleicht steigen wir damit mal ein, was sind so deine Themen damit?
Ja, ich habe das Thema ja vorgeschlagen, Fashion im Fernsehen, und als es dann gedruckt war, habe ich mir gedacht, war das klug? Ist das überhaupt noch ein Trend der Zeit? Oder ist tatsächlich Bekleidung im Fernsehen eigentlich ein Auslaufmodell? Es gibt ja immer mehr Sendungen, Adam sucht Eva und Naked Attraction und dergleichen mehr. Da spielt Mode überhaupt gar keine Rolle mehr. Im Gegenteil, sie würde wahrscheinlich das Format komplett sprengen. Aber ich glaube, noch in der Mehrheit sind Sendungen, wo Mode tatsächlich sehr spannend ist. Die Frage, die sich mir immer wieder aufgedrängt hat, ich gucke morgens immer das Morgenmagazin, wenn ich mich so für den Tag fertig mache. Und da sitzen die immer und sehen immer gut aus. Und da habe ich mir gedacht, die müssen ja einen wahnsinnigen Kleiderschrank zu Hause haben und dann immer was Neues. Kostet ja wahnsinnig viel Geld. Die müssen also nicht gut verdienen, sonst geht das ja gar nicht. Und irgendwann sortierte ich das mal im Töpfchen und habe gedacht, wahrscheinlich bekommen die von irgendjemandem diese Sachen gestellt. Der muss einen guten Geschmack haben, weil sieht immer gut aus. Und so entwickelte sich das in meinem Kopf. Mittlerweile habe ich auch beruflich an der einen oder anderen Stelle damit zu tun und natürlich üblicherweise eher da, wo Dinge auch mal schief gehen. Das ist jetzt so ein Schnittmengen-Thema. Ne? Das ist schon mal die Frage, wenn man zum Beispiel für eine Fashion-Show Mode zur Verfügung gestellt bekommt, was für eine Art von Vertrag ist das eigentlich? Ne? Ist das Mietvertrag, ein Leihvertrag oder was häufig in der Praxis der Fall ist, sogenannte Barterverträge.
Kooperationsvertrag steht dann oben drüber, ohne dass genau, es irgendwas heißen würde.
Oder nur Vertrag.
Vereinbarung.
Oder Vertrag, genau, eine Vereinbarung, genau, ja. Als ich meinen ersten Badevertrag gesehen habe, habe ich gedacht, hat wahrscheinlich irgendwas mit einem Barbershop zu tun, aber es war tatsächlich einfach ein klassischer Tauschvertrag, wo nämlich die Kleidung zur Verfügung gestellt wird im Tausch gegen entsprechende Nennungen, zum Beispiel im Abspann. Aber auch das ist gar nicht so einfach. Auch da können Dinge passieren, die man vielleicht gar nicht so bedenkt. Zum Beispiel, wenn für eine Fashion-Show Mode zur Verfügung gestellt wird, wie verändern sich denn die Hinweispflichten, wenn man diese Mode tatsächlich nacharbeiten muss? Das heißt, die Stücke, die einem zur Verfügung gestellt wurden, zum Beispiel passen nicht oder sind zu wenig oder passt nicht ins Konzept. Was hat denn das für Auswirkungen nachher? Kann man denjenigen überhaupt noch nennen? Ist das noch seine Kollektion oder ist es die eben nicht? Also auch urheberrechtliche Fragen, die da mit reinspielen. Und natürlich auch steuerliche Fragen. Was heißt denn da steuerlich eigentlich, wenn hier Leistungen ausgetauscht werden? Wie muss das berücksichtigt werden, wenn es dazu Abweichungen kommt nachher von dem, was versprochen war, was geleistet werden sollte, was nicht geleistet wurde, oder wenn sich die Parteien darüber streiten? Also es ist eine Gemengelage an spannenden.
Da steht doch immer im Vertrag dann drin, die Parteien sind sich einig, dass die jeweils ausgetauschten Leistungen gleichwertig sind.
Ja, genau. Das ist die Frage, wer glaubt das oder wer muss es glauben? Ja. Die spannende Frage, die sich da so stellt. Naja, also es ist aus vertraglicher Sicht ein bunter Strauß an Dingen, die man da so betrachten kann. Und genau das möchte ich gemeinsam mit Sophie so ein bisschen auch tun.
Ja, sehr schön. Also sprich, wir haben dann so ein bisschen Leistung und Gegenleistung schon besprochen. Wie viel oder gibt es einen Standard, wie lange solche Deals laufen? Oder gibt es sozusagen Standardverträge, Ausrüster und Sender und dann schaut man, in welche Formate das jeweils reinpasst? Oder ist es dann immer zugeschnitten auf das jeweilige Format? Wahrscheinlich gibt es alles, aber was ist so das Typische?
Das Typische sind Standards, mit denen man arbeitet und so ein bisschen mit dem Ansatz One Size Fits All. Das funktioniert wahrscheinlich in vielen Fällen auch. Es hängt tatsächlich ein bisschen natürlich vom Format ab. Steht die Mode, steht Fashion da im Vordergrund oder ist es nur ein Beiwerk? Wenn es im Vordergrund steht, muss man ein bisschen mehr drauf gucken. Wenn es gewissermaßen Beiwerk ist, also die klassische Ausstattung, was Sophie gerade schon genannt hat, ich glaube, da ist relativ viel klar und einfach. Das ist also einfach, ist immer schwierig, einfach ist nichts. Aber da sind die Dinge, glaube ich, eher standardisiert als da, wo es eben um sehr, sehr individuelle Leistungen geht.
Mhm. Mir fiel noch ein, weil wir das Thema Ausrüsten hatten. Der DFB hat ja mit Nike vor nicht allzu langer Zeit einen Ausrüstervertrag geschlossen, der ab dem Jahr 2027 in Kraft tritt. Und der bringt dem DFB angeblich deutlich mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr. Nun hatte ich, vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen, ich hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass diese Barter-Deals eben, dass da gar nicht unbedingt Geld fließen muss, sondern dass das so ein bisschen Medienplatzierung gegen Kleidung, also gegen das zur Verfügungstellung der Kleidung ist, aber gibt's da auch manchmal Geldflüsse, also wo dann jemand einfach noch einen ordentlichen Batzen auf den Tisch legt, weil alle Moderatoren dann ausgestattet werden mit welcher Marke auch immer? Bestimmt nicht 100 Millionen Euro im Jahr.
Da haben sich alle tierisch aufgeregt, dass nicht unsere heimische Wirtschaft genommen wird, sondern tatsächlich ein böses US-Unternehmen.
Fabian hat eine ganze Podcast-Folge bei seinem Sportrechts-Podcast dazu gemacht, absurderweise.
Okay, interessant. Müsste ich mal angucken, wem die Aktien von Adidas gehören und ob das wirklich so ein lokales Unternehmen ist. Ich weiß auch gar nicht, produzieren die noch da in Herzogenaurach? Ich habe da gar keine Fabriken mehr von denen gefunden. Aber
ich glaube, die produzieren mittlerweile im Ausland. Das ist ja auch, Frankreich ist da auch sehr stark beteiligt bei Adidas, aber genaueres weiß ich nicht. Aber ist das dann auch eben manchmal einfach noch ein dickeres Geschäft als der Austausch von Werbeplatz und Bekleidung, oder ist es meistens damit getan?
Da müssen wir im Podcast zu Sophie rüberschauen. Die weiß das besser als ich, definitiv.
Ich kann da auch nicht so viele Dinge dazu sagen, natürlich, weil
ganz abstrakt,
das ja auch unser Kerngeschäft ist. Genau, aber also natürlich ist es so, also Product Placement ist eine Werbeform und eine Werbeform kauft man ein. So viel kann ich sagen, wie andere Werbeformen auch, sage ich. Dafür haben wir eine eigene Abteilung bei uns im Unternehmen, die sich nur mit dem Vertrieb von Werbung und der Gestaltung von Werbemitteln beschäftigt und da besonders schöne und coole und aufmerksamkeitserregende Zusammenstellungen für die Kunden schnürt. Genau. Und
also 50 Millionen habe ich gehört.
genau. Das machen wir nicht nur, sage ich, oder das läuft nicht auf einzig und allein auf Tauschgeschäftsbasis, um das jetzt mal klar diplomatisch auszudrücken, da fließt Geld.
Okay. Ich bin bei dem, was Felix vorhin kurz gesagt hat, bin ich hellhörig geworden. Felix, du hattest Urheberrecht genannt als Gesichtspunkt, der auch dann irgendwie oder das Urheberrecht, das auch einer vertraglichen Absprache bedarf. Kannst du da nochmal genau sagen, was das?
Also die spannende Frage, unterliegt das, was ein Designer designt hat, eben auch dem Urheberrecht? Mhm. Ne? Und wenn ich das ändere, um das an Formate anzupassen, greife ich irgendwo ein? Es mögen Designrechte sein, es mögen Urheberrechte sein, aber das ist die spannende Frage, darf ich das einfach so? Ne? Und wir wissen vom Grundsatz her, einfach so abändern ist immer ein bisschen schwierig. Und häufig ist es ja auch so, dass Designer, ich möchte nicht sagen, jetzt kompliziert sind, aber schon ihre eigenen Ansichten von den Dingern haben und auch sehr davon überzeugt sind, dass das, was sie gemacht haben, das Einzige ist, was überhaupt was Richtiges ist. Und wenn man das dann ändert, kann das unter Umständen halt dazu führen, dass es den einen oder anderen Misston gibt, sagen wir es mal vorsichtig.
Es ist bei allen Urhebern so, ne? Wir haben hier schon über den Berliner Hauptbahnhof und Architektur gesprochen. Ja, genau. Ja, der ist dann vielleicht ein bisschen größer als so ein Kleid, was verändert wird, aber das kann man natürlich schon nachvollziehen, dass nur weil ich sozusagen Geld dafür bekomme, dass jemand meine Klamotten trägt, erkläre ich mich ja nicht damit einverstanden oder habe vielleicht sogar ein größeres Problem damit, wenn das dort verändert wird, in welcher Form auch immer und man die Lockerheit nicht mehr sieht, weil irgendjemand bei der Produktion fand, dass das so nicht geht und dass das irgendwie störe bei der Produktion oder sonst wie. Ja, also ja. Das finde ich schon nachvollziehbar.
Ich finde das auch nachvollziehbar und vor allen Dingen eben dann, wenn es unter Umständen die Gegenleistung ist, dass ich eben mit genau diesen Produkten als entsprechender Schöpfer genannt werde. Ne? Das kann ich schon verstehen und da muss man dann eben ein bisschen feinfühlig sein, um die wechselseitigen Interessen in Einklang zu bringen.
Und vor allen Dingen vertraglich regeln,
wie es sein soll. Idealerweise auch vertraglich zu regeln, genau. Ja.
Sehr schön. Ja, ich glaube, den Zuhörenden, die haben einen kleinen Einblick bekommen, was ihr so in eurem Vortrag da jetzt auf dem Moderechtstag machen werdet. Für alle, die noch schwanken, meldet euch da an. Googelt einfach Moderechtstag, dann findet man das sofort auf der Seite von, ich dachte ja, du sagst die ganze Zeit Thorsten Kutschke, das ist noch unser DFV Connex. Und bei uns auf der Website gibt es auch mehr Informationen dazu. Sag du nochmal wann?
Am 21. Mai 2025, 9 Uhr geht's los. Also 9 Uhr geht's dann auch wirklich inhaltlich los. Das heißt also gerne ein bisschen früher kommen. Die Daten und Fakten könnt ihr aber alle der Anmeldeseite oder der Landingpage entnehmen. Das findet ihr unter bit.ly/moderechtstag.
Genau, ja, euch beiden vielen Dank Sophie für deine Insights direkt aus der Rechtsabteilung und Felix, was das Vertragliche angeht. Wir freuen uns sehr, euch dann hier zu sehen und dann auch euren Vortrag dort zu lauschen. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, vielen Dank euch beiden.
Ja, danke euch auch von mir aus.
Danke euch.
Damit ist Folge 72 von Hertig FM, der Podcast für Rechte, Technologie und Medien, heute auch Mode zu Ende. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, freut mich das sehr und schon bald wird es wieder die nächsten Folgen geben. Insofern am besten abonnieren und nichts verpassen. Vielen Dank euch und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.